Hallo und willkommen bei Rheinhessen Next Level. Auch heute möchte ich wieder mal fragen, wie geht's Rheinhessen? Wie geht's weiter? Und auch heute spreche ich wieder mit einer spannenden Persönlichkeit, möchte herausfinden, was für gute Ideen gibt's für Rheinhessen? Und heute geht's um das Thema Mobilität, ganz konkret über Elektromobilität. Und hierzu habe ich David Tschumplik eingeladen. Er ist Elektro- und Informationstechniker mit Schwerpunkt Elektromobilität. David, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Du hast gerade noch deinen
Nein,
Master
soweit.
in Elektromobilität, also ein absoluter Fachmann, Wissen aus erster Hand. Hallo, lieber David.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Das ist wirklich schön, dass ich mal mit jemandem sprechen kann, der sein Wissen nicht aus dem Internet gezogen hat, sondern der sich wirklich mit einem Thema auseinandergesetzt hat. Ich interessiere mich ganz brennend für das Thema E-Mobilität und will gerne die Chance einfach mal nutzen, mit dir über die üblichen falschen Annahmen bei diesem Thema zu sprechen. Was kursiert da an Gerüchten? Was ist wahr? Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn? Und ich falle jetzt einfach mal mit der Tür ins Haus. Du kennst es ja vielleicht in der Familie, im Freundeskreis, in den sozialen Medien sowieso. Da wird ganz eifrig über E-Mobilität, natürlich vor allem über E-Autos diskutiert. Und ich möchte dich gerne mal sozusagen im übertragenen Sinne an den Familientisch setzen und die üblichen Argumente und Gegenargumente austauschen. Und anfangen möchte ich mit der Bilanz. Das heißt, die Annahme, dass die Ökobilanz der E-Autos wesentlich schlechter ist als bei Dieselfahrzeugen zum Beispiel. Da geht es um den sogenannten Break-Even-Point. Das klingt wahrscheinlich jetzt erstmal komplex für die Hörer und Hörerinnen da draußen. Vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, aber das hast du wahrscheinlich oder hörst du wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass E-Autos offen scheinbar eine schlechtere Bilanz haben als fossile Verbrenner.
Ja, genau. Also der Break-Even-Point ist eine ganz essentielle Sache. Und zwar kann man das quasi so erklären, dass E-Autos durch die Produktion einen höheren Ausstoß haben an CO2-Äquivalenten, also Treibhausgasen, als Verbrenner.
Also das
Also
ist so,
da,
ja.
genau, das ist ein Fakt. Sozusagen mit einem CO2-Rucksack starten. Und wenn man sich jetzt einen Graph aufzeichnet, auf der Y-Achse hat man die CO2-Äquivalent oder die Treibhausgase und auf der X-Achse die gefahrenen Kilometer, dann stößt ein Verbrennerfahrzeug oder ein Fahrzeug, was mit fossilen Brennstoffen fährt, kontinuierlich Treibhausgase aus, weshalb sich dazu sozusagen eine Linie, die schräg nach oben geht, bildet. Also und beim E-Auto, wenn man das rein mit erneuerbaren Energien lädt, dann ist es eine horizontale Gerade, weil während den gefahrenen Kilometern sozusagen keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. So, da dieses Verbrennerfahrzeug ja keinen CO2-Rucksack hat, beziehungsweise einen wesentlich kleineren als dieses E-Auto, treffen sich diese beiden Kurven. Also, das E-Auto hat ja diesen CO2-Rucksack und die beiden Linien schneiden sich an einem gewissen Punkt. Und nach diesem Punkt ist das E-Auto sauberer als der Verbrenner, wenn es danach keine weiteren Schadstoffe mehr ausstößt. Natürlich kann man auch argumentieren, das E-Auto lädt am deutschen Strommix, wo wir 45% erneuerbare Energien haben. Kann man auch argumentieren. Und dann hat auch das E-Auto eine leichte Gerade, die nach oben geht. Allerdings ist es durch seine hohe Effizienz trotzdem umweltfreundlicher und dieser Break-Even-Point stellt sich trotzdem ein, aber später. Wenn ich da vielleicht mal eins, zwei Zahlen nennen darf, du hast gesagt, den Diesel. Wenn man jetzt ein Dieselfahrzeug mit einem vergleichbaren Elektrofahrzeug vergleicht, Elektrofahrzeug mit 58 Kilowattstunden Batterie, dann kann man sagen, wenn man es am Strommix lädt, das ist eine Studie vom Fraunhofer Institut, dann ungefähr bei 70.000 Kilometern ist dieser Break-Even-Point. Danach ist es wesentlich umweltfreundlicher, das E-Auto zu haben. Und wenn man es nur durch erneuerbare Energien lädt, dann stellt sich der Break-Even-Point bei knapp 27.000 Kilometern ein.
Das ist doch eine
Genau.
brauchbare Zahl. Also
Ja.
Mit anderen Worten, wir erleben ja gerade, ich habe es ja selbst gerade gemacht, wenn du dir sozusagen jetzt gerade durch KfW gefördert eine Wallbox an die Wand hängst, da ist ja ohnehin die Bedingung, dass das 100% Ökostrom ist, dann erreichst du mit deinem Elektrofahrzeug sozusagen eine CO2-Neutralität bei rund 30.000 Kilometern.
Genau, also es ist vergleichbar mit einem Diesel nach 30.000 Kilometern, genau. Und danach ist es halt wesentlich umweltfreundlicher und hat noch andere Vorteile in späterer Zukunft fürs ökofreundliche Stromnetz.
Okay, also dann haben wir dieses Thema, den sogenannten CO2-Rucksack und den Break-Even-Point mal uns kurz verbildlicht mit einer XY-Achse. Ein ganz anderer Punkt, ich habe ja gesagt, ich möchte mit dir so ein bisschen die üblichen Diskussionen durchspielen. Eine wichtige und häufige Frage ist natürlich die Rohstoffgewinnung. Wir sprechen da für die Lithium-Batterien von Kobalt. Wir sprechen von enormem Wasserverbrauch. Das ist sicherlich auch ein Thema, mit dem ihr euch im Studium auseinandersetzt. Sind hier künftig auch bessere Bedingungen in Sicht?
Ja, genau, du sprichst das an. Also der Abbau von Rohstoffen ist, und wo die jeweiligen Hersteller die Rohstoffe herbeziehen, ist unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Und mittlerweile ist zum Beispiel Australien der größte Exporteur von Lithium.
Ah ja, okay.
Und dort wird es per Bergbau gewonnen. Also gar nicht mal mehr so diese Standardgeschichten aus Chile und so weiter. Jedenfalls zu den Geschichten kann man auch sagen, dass es mittlerweile andere Verfahren gibt, um Lithium zu gewinnen. Und diesen Wasserverbrauch kann man mindern, indem man dieses verdampfte Wasser quasi nochmal aufbereitet, wodurch natürlich die Produktionskosten höher werden. Und dann kann man dazu noch als gutes Beispiel sagen, dass BMW beispielsweise die Rohstoffe selbst einkauft, ausschließlich australische Rohstoffe. Und bezüglich Kobalt kümmert sich BMW und die BASF zum Beispiel auch darum, dass im Kongo sichere Arbeitsbedingungen herrschen und die aus diesen Gebieten, wo sie selbst dafür sorgen, dass sichere Arbeitsbedingungen herrschen, den Kobalt beziehen. Dann kann man noch als weiteres Positivbeispiel Tesla nennen, die Autos bauen, also zum Beispiel das Model 3, was in China produziert wird. Da werden Zellen verwendet ohne Kobalt und das wird auch in den Zellen, die aus Berlin-Grünheide kommen werden, die werden auch ohne Kobalt sein.
Ah, okay.
Und
Auch das wusste ich nicht.
ganz
Also praktisch
wichtig
der
noch,
Dreier Tesla ist ohne Kobalt in der Batterie.
kommt drauf an, welches Modell man kauft,
Okay,
aber
aha.
ja. Und ganz wichtig zu sagen, im Rohstoffthema ist das Thema Recycling, was auch sehr wichtig ist. Und da gibt es die Firma Düsenfeld, die hat mit der TU Braunschweig in Kombination oder in Zusammenarbeit ein Projekt gestartet und die können 91% der Lithium-Ionen-Batterien ja, recyceln, beziehungsweise die Batterie zu 91% recyceln.
Ist das noch in der Studie oder ist das schon
Nee,
in
das ist
der...
eine Firma, die gibt es hier. Die ist
Ah ja,
15
okay.
Kilometer von mir entfernt hier in
Ah,
Braunschweig.
okay.
Und genau, und dann gibt es natürlich noch das Second Life von einem Akku, wo man es zur Stabilisierung von Netzen oder zentralen Speichern nehmen kann oder für Ladestationen und so weiter. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich
Also
das Thema
das,
komplett aufspanne.
okay, also du meinst, dass praktisch Batterien, alte Batterien aus Autos nochmal einer anderen Nutzung zugeführt
Genau,
werden. Ah, okay.
ein zweites Leben.
Also wenn du mir eine Anmerkung erlaubst zu deiner Ausführung, dass
Gerne.
BASF und BMW dann im Kongo sozusagen auch die Abbaubedingungen kontrollieren. Das ist natürlich erstmal schön und gut, wenn sich Unternehmen da selbst verpflichten, aber jetzt als jemand, der auch ein wenig an den Ordnungsrahmen der Politik glaubt, würde ich natürlich auch umgekehrt die Politik da in die Verantwortung nehmen, dass dann natürlich dementsprechend gerade bei solchen Zukunftstechnologien auch die Unternehmen da entsprechend ich will es mal vorsichtig formulieren, unterstützt werden bei der Kontrolle dieser Bedingungen, wenn ich es mal so sagen darf. Ich glaube, das ist extrem wichtig, aber es macht ja Hoffnung, was du sagst, dass vielleicht künftig gar nicht mehr zwingend Kobalt benötigt wird. So verstehe ich das jetzt. Genau. Und dass auf der anderen Seite dieses große Problem, dass in Gebieten, wo eben die Kontrolle, ob Kinderarbeit oder Ähnliches stattfindet, dass es da schwierig ist, dass es da gar nicht mehr zwingend exportiert wird, sondern dass das jetzt eher in Australien oder in anderen Ländern der Fall ist. Also das sind alles Informationen, die ich so nicht gewusst habe. Ja.
Es bietet natürlich auch für so Regionen wie das Kongo, wie den Kongo eine Chance, ne? Also die Leute, die Region hat Rohstoffe und man sollte die Leute nicht ausbeuten, sondern sie halt lohnend dafür bezahlen. Und dann könnte sich da auch was zum Positiven ändern in der Region.
Klar, ja. Dein Wort in das wünschen wir uns alle, ne? Dass wir uns auch gegenüber diesen Ländern da vielleicht auch anders in den Wirtschaftsbeziehungen aufstellen und partnerschaftlich und kooperativ agieren, statt so, wie es in vergangenen Jahrzehnten des Öfteren der Fall war. Aber auch das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen.
Beziehungsweise auch, wenn ich nur kurz eine Anmerkung, und
ja, klar.
Zwar im östlichen Teil von Deutschland wird ja die Kohle abgeschafft und so, aber es wurden auch Lithiumvorkommen, beziehungsweise es wurden auch Lithiumvorkommen im Rhein entdeckt und das sind natürlich auch Chancen für die Region.
Ja, klar. Ja, gerade jetzt in solchen Transformationsphasen. Das ist sicherlich auch total spannend. Ja. Und passiert da was? Also gibt es da auch Modellregionen, wo dann Lithium abgebaut wird? Oder?
Dazu kann ich leider aktuell, habe ich da keine weiteren Informationen.
Okay, das können wir ja mal nachhorchen.
Genau. Ja.
So, und jetzt gehen wir doch mal davon aus, David, jetzt haben wir uns ein E-Auto angeschafft, haben uns sozusagen davon überzeugt, dass die Ökobilanz, der CO2-Rucksack, dass wir da besser unterwegs sind als mit einem Verbrenner, dass die Herstellungsbedingungen, dass das alles funktioniert. Und jetzt haben wir dieses Auto in der Garage stehen, können damit, ich weiß nicht, was gerade so der Schnitt ist, 300, 400, 500 Kilometer fahren und müssen dieses Auto dann irgendwann mal aufladen. Also was ich merke und was ich auch gelesen habe, ist, dass es doch jetzt immer mehr Schnellladestationen gibt, dass das eigentlich fast Usus wird. Aber klar ist natürlich auch, je mehr Autos auf der Straße sind, desto besser muss die Ladeinfrastruktur sein. Kannst du uns, mir da mal ungefähr einen Eindruck geben, wo wir da stehen, wo wir da hin müssen?
Ja, da hast du vollkommen recht. Und zwar wurde deshalb auch von Andreas Scheuer noch ein Projekt in die Wege geleitet, wo mit 2 Milliarden Euro 1.000 neue Schnellladestationen an verschiedenen Standorten gebaut werden sollen. Das war ein Preisausschreiben für verschiedene Unternehmen, die da mitmachen wollen. Also da konnten sich zum Beispiel ENBW und so weiter bewerben. Aber die Voraussetzung ist, dass der Preis gedeckelt ist auf 44 Cent die Kilowattstunde.
Mhm.
Genau, 1.000 Schnellladestationen, das klingt erstmal nicht so viel. Allerdings, Schnellladestationen braucht man ausschließlich auf der langen Strecke. Ne?
Mhm.
Und tatsächlich, jeder Mensch oder jeder im Schnitt fährt jeder am Tag so 30 Kilometer, der Durchschnittsautofahrer. Und da reicht es im Prinzip aus, wenn man zu Hause die Möglichkeit hat, zu Hause zu laden, beziehungsweise, was meine Meinung ist, jeder, der ein Auto hat, fährt irgendwann einkaufen oder steht in einem Parkhaus oder sonst wo. Und da müssen langsame Ladestationen sein, weil dann steht das Auto da mal 6 Stunden oder 2 oder eine, vielleicht auch nur beim Einkaufen oder eine halbe.
Oder bei der Arbeit.
Aber das reicht durchaus aus, damit man da mal ein bisschen Energie nachladen kann. Ne? Und das ist technisch auf jeden Fall möglich. Und deshalb ist meine Meinung, ich habe hier auch in Braunschweig Projekte gesehen oder ich sehe es an verschiedenen Straßenlaternen, dass man an der Straßenlaterne laden kann, ne? Und wenn es dann halt nur 3,6 kW sind, die ich da ziehen kann, wenn das Auto eine Nacht lang steht, dann ist es am nächsten Tag auch fast voll. Mein Akku ist ja quasi nie, also ist ja eigentlich nie komplett leer.
Ja, klar.
Und für die Langstrecke ist es tatsächlich so, dass da viel in Planung ist und gemacht wird und eben dieses Projekt mit den 1000 neuen Schnellladestationen, das sogenannte Deutschlandnetz. Und über EnBW beispielsweise kann man europaweit für den gleichen Preis laden und braucht nur eine App bzw. eine Ladekarte, wo man auch noch Rabatt drauf bekommt als ADAC-Kunde. Und ja.
Das klingt super, macht optimistisch, aber jetzt,
Ja.
ich will es jetzt einfach mir nochmal ausmalen.
Ja.
Jetzt fahre ich mit meinen Kindern und mit meiner Frau in Urlaub. Wir fahren
Ja.
meinethalben runter an die Zugspitze und das sind knapp 500 Kilometer. Das reicht nicht ganz für eine Ladung. Also das heißt, irgendwann mal muss ich hinter Stuttgart oder so, muss ich mich anschließen. Und bis dahin, ich merke das ja gerade, auch so im Bekanntenkreis, im Umfeld, es bestellen sich ja doch durchaus gerade einige ein E-Fahrzeug. Bis dahin, dann fahre ich an die Raststätte und dann sind vielleicht 5 Autos von mir an einer Schnellladestation. Das heißt, diese halbe Stunde Schnellladung, die bringt mir relativ wenig, wenn ich dann doch 2,5 Stunden warten muss, weil noch 5 andere vor mir kommen. Ne? Also ich kann es mir, so sehr ich mich irgendwie dann doch darauf freue, irgendwann mal unabhängig zu sein von Diesel und Benzin, ich kann es mir momentan noch nicht vorstellen, dass die Ladeinfrastruktur Schritt halten kann, auch auf der langen Strecke. Aber vielleicht täusche ich mich da auch. Vielleicht ist in Sommerferien alles gut und wir finden alle unser Plätzchen an der Ladestation. Aber das sind gerade sind das so ein bisschen meine Bedenken.
Ja, die Bedenken sind aktuell tatsächlich leider berechtigt. Und zwar im Sommer war es tatsächlich so, ich verfolge das, ich bin in der E-Auto-Community drin. Zum Beispiel bei Nextmove, das ist der größte Elektroautomobil-YouTube-Kanal, die haben das ein bisschen gezeigt, dass im Sommer gab es verschiedene Ladestaus an den Schnellladestationen, an der Autobahn und so weiter. Und deswegen macht die Community quasi Druck, dass hier mehr passieren muss. Und es wird mehr passieren. Aktuell durch diese staatliche Förderung gibt es auf jeden Fall mehr Neuzulassungen als Ladestationen. Aber wenn du jetzt außer zu den Peakzeiten, wenn jetzt Urlaubszeiten sind oder so, wenn du da fährst, dann hast du keine Probleme. Wir hoffen, dass das bis zur nächsten Saison besser ist. Aber länger als eine halbe Stunde auf einen Ladeplatz zu warten, das sollte eigentlich nicht vorgekommen sein im Sommer. Und ja,
Aber David, weißt du
genau,
was?
es gibt.
Ganz kurz,
Ja.
das ist doch aber auch witzig, dass die Bedenkenträger, also ich spiele ja jetzt gerade so ein bisschen Avocados Diaboli,
Ja.
dass die immer von den Peaks und den schlechtesten Optionen ausgehen. Ne? Also
Genau,
zum
genau.
einen natürlich klar, Sommerferien, du fährst samstags in den Süden und hast Angst, dass du auf der Autobahn festlegst. Oder eben die anderen Argumente, die dann immer wieder vorgetragen werden. Was die Reichweite zum Beispiel angeht und du sagst, naja, in der Regel braucht man 30 Kilometer am Tag. Das ist ja der Normalfall. Ne? Und alles andere ist ja eigentlich eher eine Ausnahme. Aber klar, wenn man Urlaub fährt, dann will man natürlich auch den Komfort, den man gewohnt ist. Gut,
Also,
aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Denn ein,
vielleicht dazu noch ein
ja,
Wort.
klar.
Und zwar gibt es dann auch verschiedene Konzepte, von wegen, dass die Energiebetreiber ihre Kunden das Preismodell sozusagen nicht versteifen, sondern ein bisschen flexibel machen, dass sie sagen, okay, nachts stehen die ganzen Ladestationen leer. Jeder, der nachts kommt, darf kostenlos laden.
Ah,
Ne? Und dadurch
Anreizmodelle.
würde sich das Ganze schon wieder verschieben. Ne? Und dann käme es eben nicht mehr zu den Staus. Und da ist noch vieles auf jeden Fall denkbar. Genau.
Auch wieder ein interessanter Vorschlag.
Ja.
Aber vielleicht auch alles sowieso obsolet, weil viele nach wie vor sagen, naja, E-Mobilität ist nach wie vor Brückentechnologie. bis die Forschung und eben auch der Ausbau von Wasserstoff- und Brennzellentechnologie vorangetrieben ist. Synthetische Kraftstoffe sind da ein Thema. Ich glaube, das wird vor allem interessant für die Luftfahrt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, also das ist ein hochtechnisches Thema, und zwar geht es dabei um Wirkungsgrade. Und jedes Mal, wenn ich eine Energie wandle in eine andere Form, dann habe ich Verluste. Gesetz der Ladungserhaltung und so weiter. Jedenfalls, wenn ich Elektrizität zu Wasserstoff wandle, dann habe ich dabei Verluste, und dann muss ich den Wasserstoff über die Wasserstoff-Brennstoffzelle wieder zu Elektrizität wandeln, und dabei habe ich wieder Verluste. Das heißt, insgesamt von meiner elektrischen Energie bleibt fürs Fahren beim Wasserstoffauto am Ende 22% übrig. Das nennt sich der Well-to-Wheel-Wirkungsgrad. Und beim Elektroauto hast du einen Well-to-Wheel-Wirkungsgrad von 73%. Und wenn du jetzt die E-Fuels ansprichst, dazu brauchst du wieder Wasserstoff, und du musst aus der Luft noch Kohlenstoff extrahieren und so weiter. Und dann kommst du am Ende auf einen Well-to-Wheel-Wirkungsgrad von 13%. Also das ist eine riesen Energieverschwendung sozusagen, mit Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen zu fahren im motorisierten Individualverkehr. Und dazu muss man auch sagen, aktuell gibt es ja Wasserstofftankstellen, allerdings 95% dieses Wasserstoffs gewonnen.
Warte mal kurz, jetzt habe ich gerade einen Hänger gehabt. 95%, dann warst du weg.
95% des Wasserstoffs, was man an Wasserstofftankstellen aktuell tanken kann, wird aus Gas, Erdgas hergestellt.
Aha.
Nur 5% davon, also die restlichen 5%, werden aus Strom hergestellt über Elektrolyse. Ja, und von daher ist Wasserstoff auf gar keinen Fall die Zukunft im motorisierten Individualverkehr, höchstens in der Luftfahrt. Und auch nur wegen der Energiedichte.
Das ist sehr, also auch wieder sehr spannend. Das sind Sachen, die ich so nicht wusste. Man liest ja immer mal wieder die Vergleiche zwischen Wasserstoff und Elektromobilität. Das ist beispielsweise, war mein letzter Stand, ich glaube, das war ein größerer Artikel im Spiegel, wo verglichen wurde, dass sozusagen E-Mobilität auf die lange Strecke eine bessere Bilanz hat und Wasserstoff eher im städtischen Kontext oder so. Aber das ist jetzt alles ein bisschen Hörensagen, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, kriege ich jetzt auch so nicht mehr zusammen. Dafür habe ich ja dich für die Fakten. Aber auf jeden Fall interessant, da hast du praktisch eine relativ klare Haltung. Du siehst die E-Mobilität als das Zukunfts- der Zukunftstreiber, und Wasserstoff spielt bei dir im Individualverkehr, bei den Autos, eher keine Rolle, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, also wenn du möchtest, also ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich kann da noch ein bisschen ausschweifen über das Thema.
Das machen wir, glaube ich, am besten in unseren Links, dass wir vielleicht noch ein paar Sachen von dir reinschreiben, weil sonst wird es wirklich den Rahmen sprengen. Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich ankündige, dass wir miteinander gesprochen haben und über was wir gesprochen haben, dass da bestimmt noch ein paar Fragen aufpoppen werden.
Gerne.
Jetzt lass uns noch mal, bleiben wir jetzt noch mal bei den E-Autos, und jetzt mal eine ganz basale Frage. Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wann kosten die Autos denn endlich so viel, dass alle sich so ein Fahrzeug auch leisten können? Weil man muss natürlich schon sagen, es ist momentan noch nichts für jeden.
Naja, also ich würde in dem Punkt sogar widersprechen.
Okay.
Und zwar, weil man sieht nur den Einkaufspreis. Die meisten Leute sehen nur den Einkaufspreis und denken, oh, ist das teuer. Was sie allerdings nicht sehen oder nicht wissen, man ist von der Kfz-Steuer befreit für 11 Jahre. Und dann gibt es noch die Bezuschussung vom Staat. Und dann kann man sich ja, also die Firmen, die CO2 verursachen, beziehungsweise Emissionen verursachen, die müssen eine CO2-Steuer zahlen. Und diese CO2-Steuer kann man sich mit bis zu 250 Euro jährlich auszahlen lassen. Dazu muss man zwar aktiv werden, aber man kann die sich auszahlen lassen. Und deshalb sind E-Autos günstiger in der Benutzung als Verbrenner. Klar, es kommt auch immer auf den Einzelfall drauf an. Wenn ich jetzt nur in der Stadt fahre, dann ist ein E-Auto auf jeden Fall das Allergünstigste, weil dann habe ich einen extrem niedrigen Verbrauch, wenn man mit dem Verbrenner in der Stadt fährt. Wenn es jetzt ein Diesel ist, dann hast du 10 Liter Verbrauch und mit dem Benziner, wenn es jetzt nicht gerade ein Smart ist, dann hast du da auch über 6 Liter und so weiter. Und dann ist das auch sehr teuer. Und das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Was habe ich für einen Anwendungszweck und macht da ein E-Auto wirklich Sinn? In den meisten Fällen macht es Sinn. Ich habe da auch noch einen Link, wo das alles schön aufgelistet ist. Der Car-Cost-Index von 2021 und da gewinnt das E-Auto einfach in ganz Europa.
Okay.
Und genau, man muss sich das komplett anschauen.
Also mit anderen Worten, du wirfst mir natürlich in meiner Fragestellung vor, dass ich nur auf den Anschaffungspreis abziele, aber eben nicht auf die Unterhaltungskosten etc. Ja?
Genau.
Weil de facto ist es ja auch so, oder beziehungsweise die laufenden Kosten, weil es ist ja auch so, dass beispielsweise Wartung und Inspektion bei einem E-Auto wesentlich günstiger sind als bei einem Verbrenner. Das ist ja auch.
Genau.
Und was du gerade angedeutet hast mit den 250 Euro mit den Unternehmen, das hat dann was mit dem Zertifikatehandel zu tun. Ne?
Richtig.
Das war mir auch erst, habe ich auch erst gestern gelesen, war mir nicht bekannt, obwohl ich mich jetzt so mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Das
Ja.
ist, glaube ich, was, was noch gar nicht so viele wissen, das, und noch
Nee,
nicht alle in
gibt's auch erst
Anspruch
seit
nehmen.
letztem Jahr.
Okay.
Gibt's auch erst seit Ende letzten Jahres.
So, und jetzt. Damit wollen wir noch abschließend nochmal einen Blick in die Region werfen, Rheinhessen.
Ja.
Ich habe gerade vor einigen Tagen meine letzte Podcast-Folge, die jetzt auch diese Tage online geht, mit einer Verkehrsstraßenplanerin gesprochen. Da haben wir übers Fahrradfahren gesprochen. Aber es poppt natürlich immer auf. Rheinhessen ist eine super heterogene Region zwischen urbanem Kontext, Stadt und Land. Sagen wir mal, Mainz und Worms sind anders aufgestellt als jetzt die ländliche Gegend, Rheinhessische Schweiz oder was auch immer. Und da greift ja so ein bisschen die Idee eines ganzheitlichen Ansatzes der Mobilitätswende. Das heißt, verschiedene Konzepte vom Carsharing über einen Ausbau ÖPNV, über eben Anreize zu setzen, umzusteigen, wenn es möglich ist, aufs Fahrrad oder eben auf E-Mobilität. Sind das Themen, mit denen du dich auch schon auseinandergesetzt hast, das heißt politisch gestalterischer Kontext und die Perspektive auf E-Mobilität. Also was können sozusagen auch politische Anreize sein, um, bleiben wir mal am Beispiel Rheinhessen, um da, sagen wir mal, richtige Strukturen oder Impulse zu geben für die Mobilitätswende?
Ja, also das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage und das ist in meinen Augen auch eine sehr psychologische Frage. Klar, man kann die Leute nicht dazu zwingen, E-Autos zu fahren und so weiter, aber man kann sie zu einem Umdenken motivieren. Und meine Meinung ist auch ganz klar, alles, was wir tun, ob wir jetzt E-Autos produzieren, Verbrenner oder sonstige Mittel, mit denen wir uns fortbewegen, alles verursacht CO2. Die Frage ist, wie können wir es möglichst gering halten? Und deshalb bin auch ich der Meinung, so viel wie möglich auf ÖPNV und Fahrrad setzen. Und aber aus vielen ländlichen Regionen, gerade wie es in Rheinland-Pfalz der Fall ist, ist der motorisierte Individualverkehr, sprich ein Auto oder so, nicht wegzudenken. Und aber die Leute haben dort auch meistens Häuser. Und somit die Möglichkeit, zu Hause zu laden, was ein Elektroauto natürlich dann am allersinnvollsten macht. Und klar, gerade wenn du den öffentlichen Verkehr ansprichst, hier in Braunschweig zum Beispiel wird geforscht an einem Elektrobus, der an verschiedenen Haltestellen induktiv lädt und dann gar kein Kabel eingesteckt werden muss und so.
Ah ja.
Und das ist natürlich auch bei uns denkbar, ne?
Wir haben ja zum Teil schon die Post mit ihren mit
Ja,
ihren kleinen
genau.
Elektrowägen, die da rumfahren. Ich glaube, das war auch ein kleines Startup, die da
Genau, aus Aachen.
ja, genau, auch von der Uni, wenn ich, glaube ich.
Ja, genau, von der Uni Aachen war das ein Projekt und die Street Scooter nennen die sich.
Genau,
Genau, das
genau.
ist viel machbar und denkbar, aber zusammenfassend würde ich sagen, dass es eine psychologische Frage ist in den Köpfen der Leute, die es einfach mal ausprobieren sollten und sich selbst darüber informieren oder auch gerne mich fragen und ja, ausprobieren und Spaß dran haben.
Also Spaß kann man auf jeden Fall dran haben. Diese
Ja.
Erfahrung durfte ich schon mal machen und mal gespannt, wann es dann weitergeht. Also die Ladestation, die habe ich jetzt zumindest schon mal in meiner Wand hängen und dann gucken wir mal, wann vielleicht das entsprechende Fahrzeug kommt.
Da komme ich vielleicht mal vorbei.
Ja, sehr gerne. Die
Ja.
Einladung hast du auf jeden Fall. David, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Danke auch.
Wir haben die ganzen Themen nur anreißen können. Ich weiß, dir hat es unter den Nägeln gebrannt, dass du noch viel mehr erzählst zu den einzelnen
Ja.
Punkten. Aber in so einer knappen halben Stunde ist nicht mehr drin. Aber für
Stimmt.
alle, die es interessiert, können wir, glaube ich, online noch ein paar Links zur Verfügung stellen. Vielleicht schreibe ich auch noch einen kleinen Blogartikel dazu auf meiner Website, wo man die Links auch reinsetzen kann. Und wenn alle Stricke reißen, dann musst du eben einfach nochmal Rede und Antwort stehen, lieber David.
Auch gerne.
Alles klar, prima. Dann herzlichen Dank und du bist mit in den Prüfungen, ne?
Ja, genau.
Dann
Also im März geht's los. Ich bin
dafür
komplett
alles
aufgeregt.
Gute und viel Erfolg beim Lernen und bei den Prüfungen. Mach's gut, David.
Vielen, vielen Dank. Dir auch viel Erfolg.
Ciao.